Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich freue mich auf die heutige Folge. Ich habe am Start Philipp Krogmann. Er ist Enterprise Sales und Key Account Manager bei Diehl. Und ich glaube, bei Diehl tut sich gerade eine ganze Menge. Herzlich willkommen, Philipp.
Hallo Gero, freut mich, dass ich hier sein darf.
Das freut mich auch. Bevor wir inhaltlich werden, was Diehl angeht, erzähl doch mal, wie du eigentlich zu Diehl gekommen bist und warum du da so gerne arbeitest.
Ja, herzlichen Dank. Also ich bin Vertriebler bei Hart, sage ich immer. 15 Jahre im Vertrieb jetzt, habe mit jedem Möglichkeit, irgendwas zu verkaufen, angefangen, Einzelhandel, Großhandel, Service Sales und bin dann 2017 zum SaaS Sales, also zum Software Sales nach Berlin gekommen, zur Firma Zeitgold. Hat mich ein Kumpel angerufen und hat gesagt, wir brauchen jetzt gute Vertriebler, du bist doch guter Vertriebler, komm doch mal nach Berlin. Und dann habe ich in so einer familiär, teilweise nach außen in etwas prekären Situation, weil unsere erste Tochter war gerade einen Monat alt. Dann bin ich nach Berlin gegangen und alle haben gesagt, wie, der Philipp lässt jetzt seine Familie da ganz alleine und geht für einen Job nach Berlin. Aber im Nachhinein war das umso besser, weil dann meine Frau nachziehen konnte. Und dort habe ich miterlebt, wie Zeitgold von 30 Mitarbeitern auf knapp 300 gewachsen ist. Und dann kam Covid und mit Covid ist das Zeitgold-Produkt eingestellt worden. Und das hat dazu geführt, dass ich mich anders orientiert habe und einigen Startups in Berlin geholfen habe. Und dann nach gut einem Jahr rief mich Jan Depen, der Gründer von Zeitgold, wieder an und sagt, wir wollen jetzt Zeitgold verkaufen, kannst du uns nicht ein bisschen unterstützen und helfen? Und da bin ich dann wieder zurückgegangen zu Zeitgold und dann ist Zeitgold akquiriert worden von der Firma Diehl. Und somit war ich dann der erste Vollzeitmitarbeiter im Diehl Sales Team. Und ja, das ist 2021, jetzt fast 4 Jahre, 3,5 Jahre her. Und die Sales-Team ist mittlerweile angewachsen auf über 60 Leute. Und das ganze Deal-Team, damals waren wir irgendwie 300 Leute, jetzt sind wir über 5000. Natürlich eine ganz schöne Reise mitgemacht.
Absolut. Diese 5000, ist das weltweit?
Ja, also ganz lustig ist dabei, wenn ich über Diehl erzähle oder mich mit Freunden vorstelle, dann ist immer eine der ersten Fragen Headquarter. Wo ist denn eigentlich Diehl, wo ist denn das Headquarter von Diehl? Und da kommt dann immer meine Antwort, wir haben kein Headquarter. Wir haben mit unseren 5000 Mitarbeitern, wir arbeiten alle remote. Wir haben gar kein Büro. Und dementsprechend sehen wir uns als globale Firma. Das heißt, die 5000 Mitarbeitern sind in 120 Ländern in der ganzen Welt verteilt und unterstützen dann unsere Kunden regional in den jeweiligen Ländern.
Ja, spannend. Also die Deal-Geschichte, auf die wir ja gleich auch noch so ein bisschen eingehen werden, die ist ja total faszinierend, ne? Also nach meinem Kenntnisstand gibt es euch jetzt ungefähr 6 Jahre und von 0 auf 5000 in 6 Jahren finde ich erstmal spannend. Ich habe euch in meinem Kopf abgespeichert als Employer of Record Company. Da sagst du im Vorgespräch, ja Moment, da sind nur noch 20% unseres Umsatzes. Also lass uns doch mal ein bisschen sprechen über die Evolution von Diehl. Wie ist das alles so gekommen? Wo steht ihr eigentlich heute?
Also ich finde es ganz spannend, weil nämlich unser Gründer ist ja Franzose, Israeli, also auch schon ein sehr, sehr globaler Mensch, wenn er dann in den USA studiert. Und der hat im Y Combinator sich dann mit unserer Co-Founderin Shuo getroffen und hat die Idee gehabt, dass jeder Mensch weltweit für jedes Unternehmen arbeiten kann. Und hat da festgestellt, dass vor allem seine Freunde im Studienumfeld schon die Schwierigkeiten hatten, für diese Firmen denn dann zu arbeiten, wenn sie nicht im gleichen Land gearbeitet haben. Und so ist dieses Employer of Record Programm kurz vor Covid oder mit Covid denn dann auch gestartet. Und das hat natürlich zu einem irrsinnigen Boost geführt. Und dann haben Alex und Schwor meiner Meinung nach die richtige Entscheidung getroffen und haben gesagt, naja, das ist aber nur ein kleiner Teil von dem, was unsere HR gerade ja, beschäftigt oder was das Problem ist. Die haben, das ist wie so ein Tool ist Employer of Record. Und ein weiteres Tool ist, deswegen haben sie denn dann Zeitgold akquiriert, ist das ganze Thema, es muss die Lohnbuchhaltung gemacht werden. Einmal natürlich für die Employer of Records, aber natürlich fragen die unsere Kunden auch nach ihren eigenen Mitarbeitern. Da muss Payroll gemacht werden, vor allen Dingen für die internationalen Firmen, die in mehr als einem Land sitzen. Die haben dann oft das Problem, dass sie unterschiedliche Provider haben. Und dafür ist Zeitgott dazu gekommen. Zeitgott hat die vor allem die Entwickler und also der Co-Founder Kobi Elder, der immer noch bei Deel ist und das ganze Global Payroll Produkt bei uns baut, der hat da einen erheblichen, maßgeblichen Anteil an unserem Global Payroll Produkt, das dann schon Mitte 21 gestartet ist.
Wie ging es dann weiter? Also die großen Meilensteine, die kann man, glaube ich, bei Deel wirklich auch an Akquisitionen festmachen. Ne? Wir müssen jetzt nicht jeder einzelne durchsprechen, dafür reicht der Podcast nicht. Das waren nämlich in den 5 Jahren oder etwas mehr als 5 Jahren 10 Akquisitionen. Aber vielleicht gab es so 1, 2 große Meilensteine, die du doch nochmal erwähnen möchtest.
Ich glaube, die Orientierung war immer, die Alex und Schwo wollten die Probleme der HR lösen und haben immer daran sich orientiert, wo drückt der Schuh eigentlich am meisten. Und mit die größten Akquisitionen war die Firma Paygroup in Asien, ein Payroll Provider und aber dann vor allen Dingen letztes Jahr die Firma Payspace aus Südafrika, die Payroll Engines mitgebracht hat. Vielleicht für diejenigen, die das nicht wissen, wenn man eine Payroll berechnet, wird anhand des Bruttolohns berechnet, wie viel denn dann ausgezahlt wird. Und das macht eine Software im Land. Also hier in Deutschland kennen die meisten Datev, das ist ein Beispiel dafür. Und Payspace hat in über 20 Ländern eigene Engines mitgebracht. Und jetzt wird in den nächsten 2, 3 Jahren in Deel, also Payspace ist voll in Deel integriert mittlerweile und heißt jetzt mittlerweile Local Payroll by Space. Und die Software wird in Deel so integriert, dass wir mit der eigenen Software und mit der gleichen Plattform im gleichen System denn dann Payroll für unsere Kunden berechnen können. Und das war ein irrsinniger Meilenstein, weil die meisten Provider auf der Welt nicht diese komplette technologische Implementierung des gesamten Prozesses in einem System haben.
Jetzt haben wir ganz viel über Employer of Record gesprochen, wo ihr gestartet seid, dann Payroll. Sind natürlich also beides Themen, insbesondere Payroll, wo ja niemand dran vorbeikommt. Ne? Payroll hat jedes Unternehmen, muss jedes haben, das muss funktionieren. Darf man sich keinen Fehler erlauben. Eine Payroll ist ja sowas, da redet kein Mensch drüber, bis mal was schief läuft. Und dann ist es ganz, 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 ganz schlimm. Also das muss einfach laufen. Das sind also erstmal ganz grundlegende Themen, wo man dann, glaube ich, auch sehr schnell so ein Wachstum generieren kann, da HR in vielen Bereichen ja noch auf einem regelrechten Digitalisierungstransformationspfad ist. Aber ihr habt auch Dinge gemacht, die mit Payroll oder auch EOR gar nichts zu tun haben. Ne? Also wenn ich jetzt mal an sowas denke wie Deel IT oder Deel Engage, wo es dann um Themen geht wie Onboarding, Performance Assessment, Employee Development oder eben das ganze HR-IT-Thema, dann ist der Ansatz also schon riesengroß. Im Grunde genommen schafft ihr das Operating System für ganz HR. Ne? So kann man es, glaube ich, bezeichnen.
Ja genau, du hast 2 wichtige Themen dabei angesprochen. Einmal, ja, du hast natürlich recht, Payroll ist der Kern, aber wovon hängt Payroll ab? Meistens von den Daten. Und wie kriege ich denn die Daten? Also zum Beispiel brauche ich ja, jetzt gibt es ein lustiges Beispiel, in der Türkei braucht man Vor- und Nachname von den Eltern, um die Payroll zu berechnen. Fragt mich bitte nicht, warum das so ist, aber man braucht diese Daten. Diese Daten müssen wir aber jetzt bekommen. Das heißt, man muss irgendwo ein System haben. Die meisten großen Kunden haben natürlich ein HRS, kleine Startups haben das meistens nicht, die arbeiten mit Excel und die müssen dann diese Daten irgendwie sammeln. Dafür braucht man ein gutes Onboarding. Das heißt, dass denn dann am Ende Roots war der Vorläufer davon oder aber auch die Firma Savvy, die wir akquiriert haben, die dieses Onboarding digitalisiert haben, um die Daten zu sammeln, um das Ganze in einem System zu haben. Der zweite Punkt ist natürlich, Gehalt hängt auch immer davon ab, wie ist die Performance? Kriege ich im Sales einen Bonus ausgezahlt? Diese ganzen Daten müssen irgendwie vorhanden sein. Und je weniger man unterschiedliche Tools hat, je mehr Schnittstellen man hat, also Wir sagen auf der einen Seite, wir bauen viele von den Tools, die du gerade angesprochen hast. Wenn aber jetzt der Kunde für seine Branche und bei, muss man ganz ehrlich sagen, 40.000 Kunden, die wir weltweit haben, in allen unterschiedlichen Branchen, da werden wir nicht für alle Branchen das perfekte Tool haben, sondern dann wird der Kunde das sein Tool mitbringen, mit dem er zufrieden ist, und dann muss das bei uns integriert werden, und da sind wir auch tatsächlich sehr offen für. Das heißt, wenn jetzt ein bestehendes HRS vorhanden ist oder ein Applicant Tracking System oder ein Time and Attendance Management vorhanden ist, also Zeiterfassung, dann integrieren wir das zu unserer Payroll, damit dann halt nicht Datensilos entstehen und damit nicht irgendwelche manuellen Datentransfers gemacht werden müssen.
Ja, spannend. Also am Ende könnte man schon sagen, ne, dass Payroll dann die Quelle von allem ist, sozusagen in alle Richtungen, ne? Also über die Daten dann die Möglichkeit, alle anderen Themen auch nach und nach anzugehen.
Genau. Wir gehen vielleicht noch einen Schritt weiter. Vielleicht
Ja,
ist das auch
gerne.
ganz interessant, weil du, wir sagen jetzt ja, wir machen Payroll und wir bieten Payroll auch an, aber vielleicht ist der Kunde ja auch zufrieden mit seiner Payroll
Ja.
in dem jeweiligen Land. Ich sag mal, du hast jetzt, wir haben ja oft bei den internationalen Firmen oft so ein starkes Headquarter Country und dann viele Satelliten. Und für diese sagt er jetzt vielleicht, ich bin so gut aufgestellt hier in meinem Land, ich habe das In-house, ich habe hier eine Software, ne, das ist kosteneffizient und ich bin mit den Prozessen sehr zufrieden. Da haben wir jetzt ein Produkt auch, das nennen wir Payroll Connect. Das heißt, der Kunde kann dann am Ende entscheiden, möchte ich gerne den Managed Service von Deel haben oder aber connecte ich das System mit unserem, ziehe die Daten in unser System, sodass ich dann ein globales Reporting machen kann. Also wir sind da gar nicht so stark, dass wir sagen, du musst jetzt unbedingt, es gibt da so ein paar Konkurrenten, die machen das so gerne, du musst unbedingt das Tool von uns nehmen. So sind wir gar nicht, sondern wir sagen, wir wollen, dass am Ende, dass der Kunde das einsetzt, was für ihn am besten ist. Und es kann halt dann eventuell sein, dass dann für das Reporting nur die Daten eingezogen werden.
Ja, ich glaube, dass das sowieso der neue Weg ist. Also diese alten Streitigkeiten, wer nutzt welches System oder ihr müsst unser System nutzen oder aber wir bauen ganz umfangreiche Schnittstellen. Das ist ja durch die Weiterentwicklung von Technologie so gar nicht mehr unbedingt erforderlich, ne? Also über AI-Agents oder eben über modernes Schnittstellenmanagement kann man natürlich inzwischen Dinge zusammenbinden, wo das vor 5, 6 Jahren noch gar nicht so möglich war, ne? Also es verändert sich sehr stark.
Ja, und da sind wir auch tatsächlich sehr offen für. Das bedeutet manchmal, dass wir bei manchen Firmen noch ein bisschen früher anfangen müssen. Ich habe vor 4 Monaten mit einer Kundin gesprochen, die gesagt hat, ja, es klingt alles ganz gut, was ihr da macht, aber ich muss erst mal gucken, dass alle meine Mitarbeiter eine E-Mail-Adresse haben. Da können wir natürlich jetzt im ersten Moment nicht helfen. Das bedeutet dann noch ein bisschen Change Management im Vorfeld, aber tatsächlich höre ich das auch noch im Mittelstand in Deutschland, dass die noch nicht voll digitalisiert sind.
Ja, ich glaube, das läuft halt gerade los. Und die Frage ist natürlich, wenn du vor 5 Jahren damit angefangen hast, dann werden die Lösungen andere gewesen sein, als die heute möglich sind, ne? Oder wenn man noch kurz 2, 3 Jahre nach vorne schaut. Also ich glaube, dass diese ganze KI-Revolution da massiv Dinge verändern wird. Also du kannst durchaus Best-in-Class-Lösungen nutzen, aber über, ich sag mal, einen Layer, einen Agentic AI-Layer halt so ansprechen, dass der User, der Personaler in dem Fall, gar nicht merkt, dass er mit bestimmten Subsystemen interagiert. Da wird sich, denke ich, die technologische HR-Tech-Welt hin entwickeln. Und mir scheint es so, als würdet ihr das auch so sehen und in die Richtung euch weiterentwickeln.
Ja, vollkommen. Und also vielleicht, um da noch einen Schritt weiter zu gehen, wir haben natürlich jetzt durch diese relativ neue Architektur, die wir haben im Softwarebereich, haben wir natürlich viel mehr, sind viel agiler, viel mehr Möglichkeiten, uns dem dann auch anzupassen. Und da sind natürlich vor allen Dingen die so 30 bis 50 Jahre am Markt sind, die sind nicht so schnell wie wir. Und das ist tatsächlich auch einer der Punkte, die du bei Deel immer wieder hörst, ist dieses Deel Speed. Wir haben das auf unsere Fahnen geschrieben, schnell zu sein und schnell zu antworten, schnellen Service anzubieten, aber auch schnell etwas zu lösen. Das heißt, wie du eben auch schon gesagt hast, wenn man Payroll macht und wir machen jetzt 1,4 Millionen Payslips im Monat, da passieren Fehler. Das wäre jetzt utopisch, wenn ich sagen würde, die laufen alle astrein und 100% richtig. Was wir aber machen können, dadurch, dass wir diese gesamte Infrastruktur selber haben und dann auch die Verantwortung übernehmen für die Schnittstellen, von unserer Seite, dass wir dann halt schnell diese Themen lösen können und damit der Mitarbeiter am Ende das gar nicht mitbekommt, weil er am Ende das richtig ausgezahlt bekommt und wir halt diese Korrekturloops mit eingeplant haben in unserer Payroll. Und weil wir so schnell sind, können wir das trotzdem zwischen dem 10. und dem 20. eines jeden Monats machen. Das öffnet uns natürlich viele Möglichkeiten.
Ich habe diesen Artikel, den du mir geschickt hast, den ich auch übrigens in den Shownotes verlinken werde, von Andreessen Horowitz. Ne? Das ist, ist eine Wagniskapitalfirma, die sozusagen dann auch über Unternehmen schreibt und die eigentlich einschätzt und beurteilt, sehr positiv über euch geschrieben hat. Ganz aktuell, ist am 10. März erschienen, packen wir die Shownotes mit rein. Da haben wir jetzt zwei Themen schon angesprochen, also Speed auf jeden Fall. Auch das ganze Thema Modularität. Aber die haben noch drei weitere Aspekte, die, glaube ich, nochmal echt spannend sind. Die ganze Frage rund um Buy or Build oder Make or Buy, so könnte man es ja auch beschreiben. Ne? Also kaufe ich mir was dazu oder baue ich das selbst? Das ist ja so eine Dauerfrage, die gestellt wird. Ich glaube, wenn man jetzt die Evolution von Deal sich anschaut, dann spielt Buy durchaus eine Rolle bei euch, ne?
Ja, das stimmt. Und ich bin auch bei den meisten Themen, die rund um dieses Payroll und das sind ja wirklich kritische Themen, auch der Meinung, man muss das verstehen. Das heißt, du als Firma, es reicht nicht nur, wenn du dir dann ein Tool einkaufst, sondern du musst dieses Tool dann auch durch die Akquisitionen, die sind alle bei uns voll integriert und selbst so ein IT-Hoffi, den wir jetzt im August letzten Jahres erst akquiriert haben, die sind schon voll auf der Plattform integriert. Das heißt, da sieht man gar keinen Unterschied mehr. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir müssen halt wollen verstehen, was dahinter steckt, den Value und den dann in unsere ganze Vision einbeziehen. Das heißt, wir kaufen das, aber trotzdem, wir verstehen es und entwickeln es dann weiter. Und dann ist es natürlich so, dass die Freeletics-Gründer, die mit Sevi zu uns gekommen sind, die haben natürlich dann auf einmal viel, viel mehr Ressourcen gehabt, um ihr Performance-Management-Tool denn dann auch auszubauen und zu verbessern. Und jetzt ist es voll integriert in Deal und natürlich ein viel stärkeres Tool, als es noch vor einem Jahr war.
Also aus einer IT- oder Technik-Infrastruktur-Perspektive kann ich das total verstehen. Hört sich jetzt alles so einfach an. Das ist natürlich auch echte Herausforderung. Was mich mal total interessieren würde, ist kulturelle Integration. Wie geht ihr damit vor? Sind das dann alles Deal-Firmen oder bleibt, um am Beispiel Zephy mal zu bleiben, bleibt die Brand erhalten und ist dann part of Deal? Wie geht ihr mit sowas um?
Also nach außen wird das Produkt erstmal komplett integriert.
Ja.
Die Mitarbeiter werden aber auch mit in das Team integriert. Das heißt, die Developer sind in dem Vertical dann mit drin und der Vertrieb ist entweder wird er gehen die mit in den Core-Vertrieb oder aber sie werden Produktspezialisten. Das heißt, die werden auch integriert. Was natürlich bei uns ganz spannend ist, dadurch, dass wir fully remote sind, nutzen wir unsere Plattform für uns selber natürlich auch. Und da sind viele Tools mit dabei, also zum Beispiel Engage, hast du eben angesprochen. Das sind halt Tools, mit denen man Remote-Firmen nicht nur steuern kann, sondern auch denn dann ja die Mitarbeiter motiviert lassen kann. Ich bin remote, ich sitze fully remote in Düsseldorf, hier mit meiner Familie im Homeoffice. Und wenn ich jetzt mit jemandem mal einen Kaffee trinken will, dann wird es ein virtueller Kaffee. Dann muss ich auf denjenigen hinzugehen. Das funktioniert aber auch nur, weil das bei allen so ist. Mhm. Es gibt nicht irgendwo ein Office, wo Gespräche an der Kaffeemaschine stattfinden und ich als Remote-Arbeiter zu Hause das gar nicht mitbekomme, sondern es ist tatsächlich bei allen so. Und daher funktioniert das. Das heißt, diese Kultur müssen wir auch auf die Akquisitionen dann natürlich ein bisschen übertragen, weil die teilweise noch im Office waren vorher. Aber die wechseln dann auch in diesen komplett Remote-Modus. Und werden denn dann da integriert und das funktioniert, glaube ich, auch nur, weil wir die Plattform haben und damit kollaborieren, aber auch, dass dann von Leadership das dann so vorgelebt wird.
Ich finde das sehr, sehr interessant, was du gerade erzählst. Und trotzdem habe ich noch nicht ganz verstanden. Also bleiben wir ruhig mal am Beispiel Safi. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist jetzt das Produkt Deal Engage geworden. Aber die MitarbeiterInnen, die bei Safi angestellt waren oder sind, gehören jetzt quasi zu Deal.
Ja.
Aber gibt's die Brand, den Namen Safi noch? Also, weil ich kann mir vorstellen, ne, wenn die gekauft werden, die identifizieren sich ja zuallererst erstmal als Safi. So, dann kauft Deal die. Macht auch Sinn. Ne? Hoffentlich sagen die dann alle, ja cool, haben wir alle was von. Aber sind das dann, also bleibt die Brand Safi oder sind das Deal-Mitarbeiter dann?
Ja, ist ganz spannend, weil da gab es nämlich dieses Jahr zum ersten Mal einen Wechsel.
Ja.
Weil also alle anderen Tools vorher, also Zeitgold gibt es als Marke nicht mehr.
Ah, alles klar.
Ist komplett, das ist komplett in Global Payroll übergegangen, da spricht keiner mehr drüber. Auch Roots, dieser erste Slack-Integrationstool, was wir hatten, ist alles in Engage übergegangen. Bei der Firma Payspace, die ja diese Software hat,
aus mit der man Payroll
berechnen kann, genau. Da ist es jetzt zum ersten Mal so, dass wir das Ganze umnennen in Local Payroll bei Savvy, bei Space. Da ist das erste Mal, dass der Name so als Anteil beibehalten wird. Bei allen anderen Produkten, die wir vorher hatten, sind die halt zu Deal-Produkten gewandert.
Ah, okay. Und wie erlebt ihr das? Also so eine Transformation hört sich, wenn wir so drüber sprechen, hört sich das alles so easy an, ne? Also technologisch gut, haben wir eben schon einmal geklärt, dass mit moderner Technologie vieles leichter ist als vor 5 bis 10 Jahren, wo das allein das schon eine riesengroße, fast unmögliche Herausforderung gewesen wäre. Aber erlebt ihr das dann so, dass viele dann gehen oder bleiben die Mitarbeiter in der Regel, weil sie das Deal-Konstrukt spannend finden und vielleicht auch persönliche Vorteile drin sehen? Ich meine, für diese Remote-Arbeit, glaube ich, muss man sich sehr klar zu bekennen. Ne? Es gibt viele Leute, die sich das nicht so vorstellen können, fully remote. Hybrid, glaube ich, ist ja seit Covid gängig. Ja. Aber fully remote ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Wie ist das? Bleiben die dann? Gehen die? Wie schafft ihr das?
Also ich glaube, das hängt ganz von der Person ab und viele kommen auch zu Deal und denken, boah, ich will jetzt fully remote arbeiten und das ist was ganz Tolles und wollen das auch, ja, sehen das als extra Benefit und merken dann aber im tagtäglichen Geschäft, dass nicht alle dafür geeignet sind. Das merken wir tatsächlich auch und bei den Akquisitionen passiert das dann auch ab und zu, dass dann uns Mitarbeiter natürlich verlassen, weil die Kultur, dieses Fully Remote und auch der Deal Speed, der dahinter steckt, das muss man natürlich auch mitmachen wollen und mitmachen. Und dementsprechend hängt das eher von den Persönlichkeiten ab. Wir geben den Mitarbeitern alle Tools an die Hand, um das so einfach wie möglich zu machen. Aber also 100% wird man da nie erreichen können.
Wie spürst du selbst den Deal Speed? In deiner eigenen Arbeit, in deinem eigenen täglichen Tun.
Ja. Gebe ich dir ein praktisches Beispiel. Ich habe einen Kunden gewonnen letztes Jahr im Sommer und der hat gesagt, ich brauche aber dieses eine Feature. Und dann habe ich einen Termin gemacht mit unserem Product-Team und die haben das einmal aufgenommen, was die brauchten. Und jetzt ist es so, dass wir, wenn wir ein Feature für einen Kunden bauen, dann bauen wir das für alle Kunden. Also es ist jetzt nicht so, dass wir dann Individuallösungen für unsere Kunden machen, sondern das wird dann als Feature gebaut und wird dann allen Kunden zur Verfügung gestellt. Also das ist jetzt nicht so, dass wir da mal eben so 2, 3 Codezeilen irgendwo ändern müssen, sondern das wird dann schon ins volle Produkt integriert. Und da war das Gespräch im September mit dem Kunden, wo das Produktteam das sozusagen aufgenommen hat. Und Ende Q2, also keine 3 Monate später, ist dieses Feature so live gegangen, dass der Kunde jetzt im Januar angefangen hat. Mhm. Und das ist eine Geschwindigkeit, die in der Produktentwicklung und vor allen Dingen in der Softwareentwicklung schon für so viel, ne, wir sprechen über 1,4 Millionen Payslips, die da im Monat berechnet werden und über 40 oder fast 40.000 Kunden weltweit, das ist schon schnell. Ich meine, einer meiner Lieblingskabarettisten hat mal irgendwann gesagt, Software ist ein Bananenprodukt, das reift beim Kunden. Das stimmt natürlich so ein bisschen. Na, es ist dann sicherlich so, dass dann ein paar Sachen nochmal im Live-System dann gefixt werden, aber dadurch, dass wir 1 bis 2 Releases in der Woche haben, ist das dann relativ schnell, solche Sachen dann auch behoben.
Ja, spannend. Also vor allen Dingen dann relevant, wenn das sozusagen das Beispiel Kernelement der Kultur und der Arbeitsweise ist und nicht die rühmliche Ausnahme, die hin und wieder auch mal passiert. Aber genauso habe ich dich auch verstanden, dass es elementarer Bestandteil der Dealkultur ist.
Ja. Und das ist natürlich auch dann, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden frage, ob das jetzt, also ne, selbst bei 5000 Mitarbeitern habe ich noch regelmäßig Kontakt mit unserem Gründer. Wenn ich denen was frage, ich kriege schnell eine Antwort. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann Tage darauf warten muss oder seine Assistentin dann da 100 Mal erinnern muss, dass ich jetzt hier eine Antwort brauche, sondern ich kriege dann schnell eine Antwort. Und das, wenn das so vorgelebt wird, dann mache ich das genauso. Wenn ich mich ein Kollege fragt, dann überlege ich mir, was der schnellste Weg, wie ich jetzt da eine Antwort ihm dem geben kann. Und das ist bei uns in der DNA so, ja, verwurzelt.
Und dieses Fully Remote, was würdest du sagen, was muss jemand auf jeden Fall mitbringen neben dieser Speed-Affinität, um bei Deal als Mitarbeiter, Mitarbeiterin glücklich zu sein?
Man muss schon sehr selbstständig arbeiten können und sich auch selbst motivieren können. Also morgens aufzustehen und denn dann zu sagen, okay, ich setze mich jetzt da alleine in mein Büro und starte. Da, wenn man da nicht die intrinsische Motivation mitbringt, hier für so eine Firma arbeiten zu wollen und die Projekte auch zu erledigen und Erfolg zu haben und auch zu lernen, das muss man schon mitbringen. Und das Zweite würde ich sagen, man muss, oder das war für mich, sagen wir mal, das schwierigste Learning, bereit zu sein, Fehler zu machen. Ich weiß nicht, ob das bei uns in der deutschen Kultur so verankert ist, dass man immer erstmal, wenn man was abliefert, das soll bitte fehlerfrei sein. Das musste ich bei Deal relativ schnell ablegen. Ich habe denen dann lieber die Sache erledigt und hatte denn dann die Gefahr drin, dass eventuell ein kleiner Fehler drin ist. Das sollte man natürlich jetzt nicht den gleichen Fehler mehrfach machen, aber zumindest bereit dafür sein. Denn ich habe festgestellt, in den letzten 3,5 Jahren, seitdem ich bei Deal bin, nur über Fehler kann ich mich selber persönlich weiterentwickeln. Und das ist auch Teil von Deal Speed sozusagen, dass man darüber lernt und über diesen Lerneffekt natürlich eine exponentielle Lernkurve hat, die einen dann viel weiterbringt.
Alles klar. Ja, ich könnte ewig weitersprechen. Ganz spannend, was du zu erzählen hast, Philipp. Leider geht's zeitlich nicht. Komm schon zu meiner letzten Frage. Satron hat ja den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ich glaube, da hast du jetzt schon viel zum Besten gegeben, was da reinpasst. Aber vielleicht hast du irgendwie noch was Persönlicheres, was du hier mit den Zuhörenden teilen willst.
Ja, also sehr gerne. Meine größte Inspiration ist meine Großmutter. Die ist leider vor 4 Wochen verstorben, aber sie wäre jetzt im Mai 99 geworden. Das heißt, sie hat wahnsinnig viel erlebt in den letzten fast 100 Jahren. Aber sie hat eine Sache behalten und das war so eine Art von Neugier. Und auch, sie wollte immer mit allen, auch mit meiner Generation, also ihren Enkeln und aber auch mit ihren Urenkeln, auf Augenhöhe sprechen. Und das hat sie natürlich nur machen können mit Hilfe von Technologie. Also sie hatte bei meinen Freunden auch immer den Spitznamen, die iPad-Oma. Das heißt, sie war offen für diese Technologie und sie war vor allen Dingen offen, die Gespräche auch über Themen zu machen, die jetzt nicht ihr tägliches Umfeld umsprachen, sondern was eher unser Umfeld war. Und das ist für mich so eine Inspiration für mich als Zukunft. Ich hoffe, dass ich das auch schaffe, dass ich durch diese wachsende Technologie, durch diese immer schnell werdende Gesellschaft, dass ich dies mithalten kann und dass ich mit meinen Kindern auch über die gleichen Themen und dass sie da auch Interesse haben, mit mir weiter darüber zu sprechen und dann bestenfalls auch noch mit meinen Enkeln. Die Technologie, ob ich das mitmachen kann, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass ich das schaffe, aber vor allen Dingen auch im Mindset und in dem auf Augenhöhe mit den Menschen zu sprechen.
Finde ich eine super Inspiration. Ein Hoch auf deine Oma. ich wünsche dir und Deal alles, alles Gute auf dem weiteren Weg. Bin mir sicher, wir haben nicht das letzte Mal gesprochen. Ganz faszinierendes Unternehmen, was ihr da baut. Ich finde das extrem spannend. Wünsche dir jetzt erstmal alles Gute und sag danke, dass du dir Zeit für Saatgut genommen hast.
Danke, Gero, und bis ganz bald.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt es jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mail-Postfach und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.